Die 20er, die sind ja wieder ziemlich in Mode. Jetzt in diesen 20ern. Und wenn man da so dran denkt, dann hat man so Begriffe wie die goldenen 20er, die Roaring Twenties und Mädchen mit Bubikopf, die Flapper, die Charleston tanzen und ein neues weibliches Selbstbewusstsein präsentieren im Fransenkleid mit Zigarettenspitze, Stirnband und auch schicken Täschchen. Soweit das Bild. Tatsächlich war es in Deutschland so, dass die Reparationszahlungen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg der Wirtschaft ganz schön zu schaffen machten und den Menschen. Es gab eine Hyperinflation. Also das heißt, das Brot, das ich mir morgens noch leisten konnte, war nachmittags schon zu teuer. Im November 1923 gab es dann eine Währungsreform und ab 1924 hat sich das Ganze dann gebessert. Ja, wenn man so nach Berlin guckt, da sind schon die Straßenbahnen gefahren und in der Provinz verkehrten noch die Kutschen. Und während in Berlin tatsächlich auch die Bubi-Köpfchen Charleston tanzten, gab es in den Hinterhöfen weiterhin das Arbeiterelend und nicht nur in der Provinz kämpften Kriegerwitwen ums Überleben damals. Und die schicken Täschchen, die gerade die amerikanischen Flapper gerne ins Speakeasy trugen, die dienen uns heute in dieser Radiostunde als Bindeglied. Hier in Schwaben, vor allem im Göppinger und im Schwäbisch-Gmünder Raum, war nämlich ein Zentrum der Perlstrickerei. Also das Verfahren, mit dem man unter anderem diese hübschen Täschchen herstellte. Und all diese Produkte wurden in die USA exportiert. Ja, und was hat das jetzt mit dem Lokalmagazin und der Gästestunde zu tun? Wir haben heute eine Autorin zu Gast, die daraus einen Roman gestrickt hat. Iris Oter. Herzlich willkommen, Iris.
Ja, guten Tag.
Iris, wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Roman über die Perlstrickerei zu schreiben?
Also, 2018 las ich im Tübinger Tagblatt einen großen Artikel über die Perltaschen, die im Göppinger Museum Storchen schon einige Zeit ausgestellt wurden. Eine Historikerin aus Tübingen wurde dazu interviewt. Da ich selbst so eine Tasche von meiner Großtante besitze, wurde ich natürlich neugierig und wollte mehr erfahren. So rief ich sie an und bat um ein Gespräch. Und noch auf der Fahrt dorthin kam mir die Idee, einen Roman aus dieser Zeit, dieser schönen Accessoires, zu schreiben. Ich erfuhr an dem Tag, dass Unternehmer aus der Region zwischen Ostalbkreis, Göppingen und Alb-Donau-Kreis, also zwischen Göppingen, Schwäbisch Gmünd und Ulm, mal so als Dreieck gedacht, die nach dem Krieg ihre Produktionsgrundlage verloren hatten, mit der Herstellung solcher Perltaschen schnell wieder Fuß fassen konnten. So auch die Firma Johannes Herter, in meinem Buch heißt er Johann Hacker. Er kaufte die Materialien, die dazu benötigt wurden, stellte Arbeiter und Arbeiterinnen ein und vor allem brauchte er viele fleißige Hände, die in Heimarbeit diese Taschenteile dann strickten. Diese Strickerinnen wurden sehr gering nach Stunden bezahlt und es gab auch Abzug bei Ablieferung fehlerhafter Waren oder Schläge waren sogar keine Seltenheit. Oft arbeiteten sie tagsüber auf den Feldern und nachts, manchmal unter der warmen Bettdecke, an der Strickerei. Aber so konnten sie zum Lebenserhalt beitragen. Der Großteil dieser Taschen wurden allerdings nach Amerika exportiert und diese amerikanischen Händler bezahlten viel Geld für diese Modeartikel.
Das dann mal wieder beim Unternehmer blieb, wie so häufig. Und Schläge, ja. Die wurden tatsächlich geschlagen, die Frauen? Du meine Güte, woher hast du diese Informationen?
Durch dieses Gespräch mit der Historikerin, die also auch noch alte Damen traf oder getroffen hatte. Ja. Die also selbst Perlstrickerinnen waren, die erzählten sowas.
Die das gesagt haben, meine Güte. Genau. Du hast gesagt, sie wurden gering bezahlt. Also um da eine Vorstellung zu bekommen, kannst du da irgendwie was dazu sagen, was sie bekamen und was von der Relation dieser Lohn zu den Lebenshaltungskosten stand? Zum Beispiel, was ein Brot kostete oder...
Ja, wie du vorhin schon sagtest, also morgens war das Brot noch günstiger als vielleicht am Mittag. Mhm. Die Wirtschaftskrise führte zu erheblichen Turbulenzen in der Währung. Und 1920 und 30 unterschieden sich Arbeiterinnen und Arbeiter in Wohnen und Kleidung sowie Haushaltsführung deutlich von den Angehörigen der bürgerlichen Mittelschicht. Zum Glück gab es gegen 1922/23 eine Währungsreform, denn der Monatslohn lag noch bei 130 Reichsmark, dann später, also ein Jahr später, 122 Rentenmark. Also mhm. die Reichsmark wurde von der Rentenmark dann abgelöst. Mhm. Ein Beamter hat vergleichsweise in der Zeit schon 168 bis 890 Rentenmark verdient. Also mhm. nur mal zu sehen, wie da der Unterschied mhm. war. Mhm. So viel meine Recherche war, ist Brot 3,12 Mark gewesen, mhm. nach dieser Reform dann 0,31 Rentenmark. Mhm. Milch kostete 1923 etwa 920 Reichsmark und dann ein Jahr später 0,35 Rentenmark. Also da konnte man sich schon ein bisschen wieder was erlauben. Der Zucker war gravierend teuer. Der war 1923 noch 2130 Reichsmark, lag dann aber nach der Währungsreform bei 0,76 Rentenmark.
Also ja? Da kommt einem das bei 1924 einmal 31, also was waren das damals? Cent waren das ja noch keine, irgendwie Pfennige, ja, oder?
Das ist vielleicht Pfennig, aber das weiß ich nicht. Vielleicht ja. hieß es auch Taler, deshalb sage ich 0,76 ja. Rentenmark.
Na, also da sieht man, das klingt ja noch vernünftig. Einmal 31, einmal 35 und einmal 76, sage ich mal Pfennige, ich weiß es nicht.
Ja, aber es waren auch Pfennigbeträge, die so Tagelöhner ja. dann verdienen.
Also da denkt man, das ist in der Relation von 122 Rentenmark, dass man da eben auch Brot kaufen kann und Milch. Aber mit diesem mhm. Reichsmark, das ist ja unglaublich. Weißt du, was die bekommen haben? Hast du da auch Informationen, konnte die dir das auch sagen, was diese Frauen verdient haben? Stundenlohn?
Die wurden nach Stunden bezahlt. Und das kann ich jetzt nicht so ganz genau beurteilen, ja. weil das sicher auch abhängig war von den jeweiligen Unternehmen, der sie angehörten und so. Und ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen, was für einen genauen Stundensatz sie bekamen. Mhm. Aber es waren also nicht so, dass man reich damit wurde, also jedenfalls offiziell nicht.
Also es ist zu vermuten, dass sie wahrscheinlich auch weniger bekommen haben als die Arbeiter, weil Frauen eigentlich grundsätzlich schlechter entlohnt wurden. Und man hat deswegen auch gern Frauen genommen für manche Tätigkeiten. Zum einen, weil sie feineren Hände haben für manche Tätigkeiten und weil es günstig war, sie einzustellen.
Ganz richtig.
Mhm. Ja.
Naja, und jetzt mal zu den Fleppern, die du da vorhin erwähnt hattest. Mhm. Also diese jungen Menschen, wie wir heute sagen würden, Jugendliche oder was man eben früher in der Zeit auch in Deutschland Backfische oder ja vielleicht Grünschnäbel genannt hat, das waren eben die Flapper in Amerika und die trugen wahrscheinlich diese Taschen zum Beispiel ins Speakeasy. Ebenso denke ich aber auch, dass es die älteren Damen, die in die Oper gingen oder zum Pferderennen oder auf Empfänge, die trugen gern solche modischen Accessoires. Also es war wirklich ein richtiger Renner in der Zeit.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie sich das auch noch eher leisten konnten. So, also die Damen, die in die Oper oder zum Pferderennen gehen, weil wenn die da in den USA das richtig gut verkaufen konnten, dann, und die waren sicher nicht billig. Dann ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Statussymbol gewesen, könnte ich mir vorstellen.
Das konnten sich sicher nur die Reicheren leisten. Also gerade diese Flapper oder eben auch die älteren Personen, die sich zum Beispiel ein Auto leisten konnten, die ausgehen konnten. Das war nicht die Arbeiterin, das war schon die gehobenere Gesellschaft. Und die sind dann eben, haben sich dann auch diese Taschen gekauft. Es waren dann einfach die Leute, die sich gegen alte Konventionen richten wollten, die anders sein wollten, die Trendsetter waren, unabhängig, lustsuchend, diese Flapper sind ja junge Frauen, die neuen Tanzstil entwickelten oder tanzten. Die schockierten also wirklich auch die Gesellschaft damit, aber das ist heute eigentlich nicht ganz anders. Ne? Diese ja, jungen Leute sind ja immer die Trendsetter.
Ich schon, aber ich glaube, dass damals war das auch eine Veränderung im Bild der Frauen, also dass da schon auch was Neues kam und auch diese, dass sie die auch Berufe ausüben konnten, dass die eigenes Geld verdienen konnten und auch dieses Zigarettenrauchen und als Trendsetter auf, also die hat es natürlich immer gegeben, also ein bisschen wilde junge Leute, aber mir scheint es, als ob es in diesen 20er Jahren auch was Neues war, dass auch die Massenmedien kamen da ja auch mehr auf. Da kam ja dann auch der Film auf und all das. Also diese Medien, die das auch transportieren konnten und da so eine größere, ja, größere Bewegung draus machen konnten.
Das ist richtig. In der Zeit war ganz viel anders geworden. Ja, also gesellschaftlich, kulturell. Da kam auch zum Beispiel der Ausdruckstanz zustande, da war der Krieg zu Ende, da wurden also im Grunde Frauen zur Arbeit auch aufgefordert, weil die Männer eben fehlten. Mhm. Oder später dann eben auch tatsächlich durch die Kriegsopfer immer noch fehlten. Und dann war das eben auch eine ganz andere Zeit. Da wurde Verschiedenes anders als die Zeit davor.
Ja. Iris, wir haben jetzt gerade über den geschichtlichen Hintergrund gesprochen, was alles Neues kam und so weiter. Und wie da eine Initialzündung war für die Geschichte, nämlich diese Perlentasche, die du selber geerbt hattest. Und wie ging es denn nun weiter?
Ja, also jetzt hatte ich ja ganz viel Informationen über meine Tasche und über diese Zeit. Und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte gleich die Idee, so einen Roman zu schreiben. Und zu Hause dachte ich mir dann ein Szenario aus, wie ich an die Perltaschenherstellung kommen könnte. Mhm. Ich versetzte mich also in die Zeit. Der Erste Weltkrieg 1418 ist zu Ende. Es herrscht im ganzen Deutschen Reich Hunger und Arbeitslosigkeit, Krankheit, Armut. Zili Linnemann, wie meine Protagonistin heißt, ist ein junges 16-jähriges Mädchen, deren Vater 1922 stirbt. Die Familie, also Mutter und zwei Schwestern, geraten dadurch in eine Notsituation. Wie sollten sie leben? Sie haben kein Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Die Miete muss bezahlt werden. Und das würde ich jetzt vielleicht auch ganz gern mal vorlesen, so wie ich den Anfang dann dargestellt habe, dass man sich so ein bisschen das Bild machen kann.
Gerne.
Wenn er stirbt, weiß ich nicht mehr weiter. Dr. Hartmann sah in die von Tränen verklärten Augen seiner langjährigen Patientin. Und warten wir mal ab, wie Ihr Mann auf das neue Medikament reagiert, Frau Linnemann, sagte er und legte seine Hand behutsam auf ihren Arm. Es wird schon alles gut werden. Traudel Linnemann war verzweifelt. Wie froh und erleichtert hatte sich Traudel und Max in die Arme genommen, als er ein Jahr nach diesem unnötigen und verheerenden Krieg unverletzt endlich wieder nach Hause gekommen war. Schnell konnte er in seiner alten Firma wieder anfangen. Alles war gut und die schlimmste Zeit bald wieder vergessen. Doch dann klagte er immer häufiger über Magenschmerzen. Eines Tages spuckte er Blut und wenig später schickte ihn sein Arbeitgeber nach Hause. Herr Linnemann stirbt also und seine Witwe ist sehr verzweifelt, ist jedoch ohne Versorger und für drei Töchter verantwortlich. Ein paar Tage drauf trifft die Silly, also ihre Tochter, Alma, eine Freundin, die im Rathaus arbeitet, und sie macht Silly auf eine neue Kleinindustrie aufmerksam, die eine Blütezeit einzuläuten beginnt. Am Abend besucht Alma die Familie Linnemann und bringt einen Zeitungsausschnitt mit und liest den Text laut vor. Perltaschen und Perlbeutel. Johann Hecker, Göppingen. Kunstgewerbliches Atelier für feine Perlarbeiten. Spezialität garantiert handgestrickte Perltaschen und Beutel in modernen und antiken Mustern. In Stuttgart im Kronprinzenpalais im Goldenen Festsaal auf der Messe zu besichtigen. Alle schauten sich neugierig diese Zeitungsseite an. Die abgebildete Tasche, die ein Blumenmuster aufwies, hatte einen metallenen Bügel mit einem Knipsverschluss und eine Kette zum Tragen. »Was muss ich tun?«, sagte Silly plötzlich und reckte ihren Hals. »Wo kann ich mich melden? Ich möchte das gerne machen.« Und die Mädels beschließen, nach Stuttgart zu reisen und sich das anzuschauen. Die Damen hier in der großen Stadt waren ganz anders gekleidet als in Göppingen. Viele trugen einen Hut ohne Krempe. Sie zeigten viel Bein. Ja, die Kleider sahen so fein aus. Im Kronprinzenpalais gaben die drei jungen Frauen ihre Mäntel an der Garderobe ab und streiften ihre Kleider glatt. Der große Saal war mit Trennwänden abgeteilt und die Händler hatten ihre Waren auf den Tisch ausgebreitet. Hutmacher, ein Händler mit zarten Strümpfen, ein Parfumhersteller aus Berlin, Salamanderschuhe, Schmuck, Lederwaren und vieles mehr. Und dann kamen sie endlich zu den Perltaschen der Firma Johann Hecker aus Göppingen, die man an den Wänden und auf einem Tisch ausstellte. Alle mit winzigen Perlen verziert, mit Blumenranken, Vögeln, Parkansichten, Landschaften. Die drei bestaunten diese hübschen Taschen, die Abbildungen, die durch die winzigen, bunten Glasperlen eine Lebendigkeit und Tiefe bekamen, waren von so einer Feinheit und Präzision, dass Hilly immer näher trat und mit ihren Fingern ganz behutsam über die Taschen strich. Sie war ganz begeistert. Geld, das sind sicher ganz bezaubernde Accessoires für so hübsche Damen wie Sie, habe ich recht?", wurde sie plötzlich von einem Mann angesprochen, der sich als Aaron Kirchheimer vorstellte. "Aber Sie sind hier im Deutschen Reich leider gar nicht zu erwerben. Sie sind alle fast ausschließlich für Amerika bestimmt. Bitte schön, nehmen Sie ruhig so eine Tasche mal auf. Schauen Sie sie richtig an. Ich denke, sie wird in Ihren zierlichen Händen nicht gleich kaputt gehen." Silly nahm vorsichtig eine Tasche mit einem Blumenmuster auf und betrachtete sie aufmerksam. Die gesamte Tasche sah aus, als wären kleine Glasperlen in verschiedenen Farben dicht an dicht auf einen Stoff aufgebracht worden. Aber wie gelangten diese Perlen auf den Stoff? Am unteren Ende waren Perlenschlaufen eingearbeitet. Oben war die Tasche mit einem verzierten Silberbügel mit Druckverschluss und einer hübschen Gliederkette versehen. Das Innere war mit feinem Handschuhleder ausgekleidet. "Ja, aber ich würde gern wissen, wie und wo diese Taschen hergestellt werden", sagte Silly voller Begeisterung. "Und ob ich diese schönen Dinge vielleicht auch herstellen kann. Ich möchte gern auch so etwas machen", sagte Silly und rieb immer noch über das feine Lederfutter der Tasche. "Großartig, Fräulein, wie ist noch Ihr Name?" "Ich heiße Cecilie Linnemann und komme aus Göppingen." "Ja, das ist ja noch großartiger. Diese Taschen werden in und um Göppingen hergestellt. Wenn Sie sich für diese Arbeit interessieren, dann würde ich Ihnen hier die Adresse von Herrn Hecker aufschreiben. Und wenn Sie morgen in die Firma gehen, werden Sie Gelegenheit haben, Herrn Hecker dort darum zu fragen. Ich bin der Meinung, er sucht immer wieder Arbeiterinnen, die mit Begeisterung und Fähigkeit diese zarten Arbeiten ausüben können." "Und das können Sie, da bin ich mir ganz sicher." Er schrieb eine Adresse auf eine Seite seines Notizblocks, riss sie heraus und reichte sie Silly.
Iris, deine Protagonistin Silly sucht nach einem Ausweg aus der existenziellen Zwangslage. Wir haben gerade gehört, wie sie auf der Ausstellung die Perltaschen betrachtet und da einen Tipp bekommt. Also so viele Möglichkeiten für Beruf und Arbeit standen den jungen Frauen damals ja eigentlich nicht offen, oder?
Ja, es gab ja diese Arbeitslosigkeit und die war natürlich bei Frauen noch stärker. Denn es kamen ja auch wieder Männer zurück aus dem Krieg und wollten ihre Arbeitsstellen wieder besetzen. Und dann wurden die auch wieder verdrängt aus diesen Arbeitsmöglichkeiten. Silly möchte eigentlich in ein Lehrerseminar gehen und Kinder unterrichten. Nun sieht sie sich aber gezwungen, Geld für die ganze Familie zu verdienen. Und da die Arbeitsmarktsituation schlecht ist, wird ihr schnell klar, dass sie mit dieser Tätigkeit schneller die Not lindern kann. Um vielleicht die Technik noch ein bisschen zu erläutern, wie so eine Tasche gestrickt wird, lese ich gerne ein Kapitel, in dem Silly das erste Mal bei so einer Heimarbeiterin ist und gezeigt bekommt, wie es geht. Das ist die Hermine Glaser, zu der sie dann geschickt wird. "Guten Tag, ich heiße Silly Linnemann. Herr Hecker schickt mich. Ich soll mir von Ihnen zeigen lassen, wie Sie die Glasperlentaschen herstellen", stellte sich Silly vor. "Ach, ich bin ja nur ein kleines Rädchen im Getriebe", erwiderte Frau Glaser fröhlich. "Kommen Sie doch herein, ich zeige Ihnen gerne meine Arbeit." Sie führte Silly in die gute Stube. Nahe dem Ofen kämmte ein kleines Mädchen, ihrer Puppe das lockige Haar. Ganz nah am Fenster stand ein großer Tisch, an dem Frau Glaser wohl gerade noch gearbeitet hatte. An der einen Seite lag ein Buch mit Aufzeichnungen. In der Mitte ein Musterbogen, ein Karomuster mit verschiedenen Farbangaben, die Anleitung eines Blumenmusters. Rechts lagen kleine Holzbrettchen, die mit kunterbunten Perlfäden umwickelt waren. Hier auf dem Tisch lag eine angefangene Arbeit. Winzige Perlen auf einem Gestrick, auf 4 hauchdünnen Stricknadeln. Die 5. Arbeitsnadel lag neben der Arbeit. Tja, das ist mein täglicher Broterwerb, seit ich allein für mich und meine Tochter sorgen muss, sagte Frau Glaser. Teilte diese junge Frau ein ähnliches Schicksal wie so viele Frauen nach diesem schrecklichen Krieg, schoss es Silly durch den Kopf. Aber jetzt zeige ich Ihnen, wie ich meinen Teil zu den wunderschönen Perltaschen beitrage. Kommen Sie, setzen Sie sich neben mich. Also, dieses hier ist einer der Musterbögen, der mir vorgibt, was für ein Muster diese Tasche tragen soll. Hielt Silly den Musterbogen hin und erklärte, wie sich später das Muster Masche für Masche mit je einer Perle vom Seidenfaden bilden würde. Sie nahm den auf dem Holzbrettchen aufgewickelten Perlfaden in die Hand und zeigte, dass diese Perlenreihenfolge und die Farbfolge auf dem Musterbogen identisch waren. Wenn die Perlfasser nur eine Perle falsch aufgefädelt haben, können die Perlstricker das Muster nicht mehr korrigieren. Das gesamte Modell ist dann verfuscht. Jetzt verstand Silly nichts mehr. Wieso mussten die Perlen auf einen Faden gefädelt werden? Wieso musste hier je eine Perle mit dem Strick gut verstrickt werden? Frau Glaser bemerkte den fragenden Gesichtsausdruck ihrer Besucherin und hielt inne. Wird denn so eine Tasche gestrickt? Fragte Silly zögerlich. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die Perlen auf einen wertvollen Stoff ausgestickt werden. Frau Glaser lächelte. Das habe ich auch ganz zu Anfang mal gedacht. Es sieht ja auch verflucht danach aus, nicht wahr? Gehen Sie mal ganz von Ihrer ursprünglichen Vorstellung ab. Die Perlfasserei wird Ihnen ja noch in Heckers Fabrik gezeigt. Das ist eine fast noch wichtigere Arbeit bei der Herstellung der Perltaschen. Deshalb habe ich zu Anfang gesagt, dass es ein längerer Weg bis zur fertigen Tasche ist. Schauen Sie, diese aufgewickelten Fäden hier auf dem Brettchen sind in konzentrierter Arbeit und nach präziser Folge von Perlfassern aufgefasst worden. Dieses fertige Material bekomme ich hierher und muss nun, auch konzentriert und sauber nach Vorlage, das Gestrick herstellen. Sie nahm das Gestrick in die Hand und zeigte Silly, wie der perlenbesetzte Faden mit dem Strickgut verstrickt wurde. Schauen Sie, mit jeder Masche wird eine aufgefädelte Glasperle mitgestrickt. Wenn Sie sehen, wie alles entsteht, wird es klarer. Die bunten Perlen ergeben das Motiv, zum Beispiel hier die Rose. Silly saß mit großen Augen neben Frau Glaser und verfolgte ihre flinken Hände, mit denen sie die Arbeit verrichtete. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt wird's mir klar, sagte Silly nach einer Weile und ihr Gesichtsausdruck entspannte sich wieder. Gerade wollte sie fragen, wie es dann weitergehe, wenn die Tasche fertig gestrickt war, als Frau Glaser weiter erklärte. Wenn ich das Gestrick fertig habe, muss ich es in einer Seifenlauge waschen. Die Glasperlen bekommen dadurch einen schönen Glanz. Und wenn ich die nasse Ware danach zum Trocknen auf einen Rahmen spanne, kann sich der Faden nicht mehr verziehen und die Tasche behält ihre Form. Innerhalb 1 bis 2 Wochen fertige ich eine Tasche, je nach Größe, und bringe sie dann in die Fertigungshalle der Firma Hecker. Dort wird sie mit feinem Handschuhleder verkleidet und einem Silberbügel versehen. Und was kostet so eine Tasche, wollte Silly wissen? Je nach Größe und Machart, denn es gibt ja auch Beutel, die nur eine Zugkordel als Abschluss haben, kosten sie wohl bis zu 3.000 US-Dollar. Wir werden sie uns nie leisten können. Aber sie werden sowieso alle verschifft nach Amerika, sagte Frau Glaser mit einem Schmunzeln. Und wie viel verdient man mit dieser Arbeit? Ich werde pro Stunde bezahlt. Viel ist es nicht, aber ich habe eine Arbeit und kann meine Miete zahlen. Auch wenn ich im Monat bis zu 4 Teile stricken kann, es reicht oft nicht und mein Bruder steckt mir hin und wieder etwas zu. Er hat einen kleinen Hof in Eislingen. Es ist schon eine schlimme Zeit. Frau Glaser seufzte leise und Silly wurde sich ihrer Lage in der eigenen Familie wieder bewusst. Eine große Pendeluhr fing laut an zu schlagen. Tilly zählte mit. 4 Uhr, ich muss los, sonst komme ich erst in der Dunkelheit nach Hause.
Was wir gerade gehört haben, wie die Taschen hergestellt werden und was sie kosten und dass eine Heimarbeiterin, die das macht, gerade so über die Runde kommt, finde ich schon ziemlich erschreckend. Aber ich meine, das kennen wir ja, das kennen wir auch heute noch von den Situationen in anderen Ländern, dass die Frauen, die das machen, noch das Wenigste von dem bekommen und die Besitzer der Produktionsmittel den Rahmen abschöpfen.
Genau.
Ja, aber deiner Protagonistin bleibt ja nichts anderes übrig, als ihren Weg weiterzugehen.
Genau. Die Tilly rechnet natürlich damit, dass sie Hilfe von ihrer Familie kriegt. Aber ein Roman ist immer auch ein Stückchen Märchen. Und meine Tilly ist eine so begabte und fleißige Frau, dass sie schnell in die Lage kommt, sich sogar selbstständig zu machen. Sie hat einen Einfall, der die Taschen oder die Motive nochmal verbessern und wird dadurch natürlich auch von ihrem Chef, Herrn Hecker, ein bisschen hofiert. Und der gibt ihr einen Kredit, den sie also zinslos wieder zurückzahlen muss und so weiter. Und ja, dadurch hat sie also einen besseren Start. Ein Zufall verhilft ihr dann auch noch zu einer Erbschaft. Die Etage, in der sie sich ein kleines Atelier eingerichtet hat, wird ihr geschenkt von ihrer Vermieterin. Und später kauft sie das ganze Haus. Und diesen Kauf oder vielmehr das Dazutun, das würde ich auch gerne ein Stückchen lesen. Eines Tages war Silly, das der Sohn der verstorbenen Frau Nil, ihrer früheren Vermieterin, am Laden vorbeimarschierte und die Stiege hinaufpolterte. Er war ein großer, stämmiger Mann mittleren Alters. Sein Haar war grau und wirkte ungepflegt. Seit der Beerdigung seiner Mutter hatte er sich noch nicht um einen neuen Mieter für die Wohnung im oberen Stockwerk gekümmert, ganz zu schweigen von der Ausräumung des Mobiliars. Wollte er jetzt Probleme bereiten? War er vielleicht nicht einverstanden mit dem Testament seiner Mutter? Was polterte der so heftig da oben herum? Immer wieder schauten die Mädels gegen die Zimmerdecke. Silly lief hinauf und klopfte an die Tür. Was machen Sie denn da nur? Fragte sie, als sie sah, dass er das ganze Geschirr und das Bettzeug aus den Schränken gezogen hatte. Es wird Zeit, dass das hier alles wegkommt, erwiderte der Mann brummig. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem alten Klump. Aber das kann man doch alles noch gebrauchen. Wollen Sie das nicht mitnehmen? Ich habe keine Verwendung für den Mist. Wissen Sie, diese ganze Vergangenheit kann mir gestohlen bleiben. Er fuhr sich mit dem linken Ärmel über den Mund. Ein säuerlicher Geruch ging von ihm aus. Seine Hose war dreckig und der Hosenlatz stand offen. Herr Nil, wissen Sie was? Ich miete Ihre Wohnung, sagte Silly nach einer kurzen Pause, in der ihre Gedanken wild durcheinander schwirrten. Nein, nein, ich brauche das Geld vom Verkauf. Ich habe keine Zeit, mich um einen Mieter und um dieses Loch hier in der Provinz zu kümmern. Einen Moment sah Silly ihn missfällig an. Nie hatte er sich um seine alte Mutter gekümmert. Wäre gut, wenn sie diese arme Kreatur nicht mehr wiedersehen müsste. Nun gut, wenn Sie mir ein faires Angebot machen, können wir ins Geschäft kommen. Denken Sie ein paar Tage darüber nach, Herr Nil, sagte sie schließlich. Was? Sie wollen die Wohnung kaufen? Haben Sie so viel Geld? Fragte er ungläubig. Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Machen Sie mir ein vernünftiges Angebot und wir reden darüber, sagte Silly mutig. Dann drehte sie sich um und warf die Tür ins Schloss. Unten im Perlenladen zitterten ihr dann doch die Knie und sie musste sich wieder einmal fragen, warum sie immer wieder so forsch sein musste. Ein wenig hatte sie schon Angst vor der eigenen Courage. Die Frage der Finanzierung musste sie doch erst mal einmal mit der Bank klären. 2 Wochen später war Herr Mill wieder da. Wie sieht's aus? Sind Sie noch an der Wohnung interessiert? Sie winkte ihn herein und bat ihn in die kleine Küche. Als er jetzt vor ihr stand, hatte Silly das Gefühl, er sähe noch abgerissener aus als beim letzten Mal. Sie überlegte, wie sie die Situation am besten meistern sollte. Vielleicht wäre es besser, sie machte ihm ein Angebot, statt zu warten, was er zu sagen hatte. Sie wollte seinen erbärmlichen Zustand nutzen. Hören Sie zu. Ich biete Ihnen 800 Mark für diese doch in die Jahre gekommene Wohnung. Bei ihrem letzten Besuch meinten sie sei runtergekommen. Da haben Sie recht. Ich merke es jeden Tag auch hier im Erdgeschoss, Herr Nil. Die Wände sind feucht, die Rohre und Leitungen sind marode und hier in der Provinz kriegen Sie sowieso kein besseres Angebot. Dabei schaute sie dem schmuddeligen Kerl fest in die Augen. Herr Nil kratzte sich am Kopf, kniff die Augen zusammen, räusperte sich und sagte schließlich: Ordnung. Die Möbel hole ich noch raus.
Und Sie kümmern sich um einen ordentlichen Vertrag. Silly war erleichtert. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es so leicht war, die Wohnung unter ihrem tatsächlichen Wert zu kaufen. Sie war mit ihrer kleinen List bei ihm durchgekommen. Per Handschlag besiegelten sie den Vertragsabschluss. Ende.
Ja, das war ja wirklich Glück, den sie da, dass sie da hatte.
Ja, wie gesagt, und, also etwas märchenhaft, aber durchaus möglich.
Das heißt, im Buch finanziert sie das über die Bank oder hat sie von der Erbschaft noch genug Geld, um das zu machen? Weil für ihre Perltaschen hat sie vielleicht, oder hat sie da das Ganze jetzt erweitern können mit ihren Perltaschen?
Ja, also sie hat die Etage, wo sie ihr Atelier hat, also diesen Laden, den sie da benutzt hat, den hat sie geschenkt gekriegt von der alten Frau Nil, die gestorben ist. Und das ist die Erbschaft im Grunde. Mhm. Und Geld muss sie natürlich jetzt von der Bank kriegen, aber das wäre kein Problem, sagt die Bank, weil sie also so gut im Geschäft steht. Und ich habe die Geschichte in meinem Buch natürlich auch so angelegt, dass eine ganze Menge Zeit- und Lokalgeschichte darin verarbeitet wird. Silly verliebt sich, die Schwester heiratet, die kleine Schwester soll in Stuttgart in einem großen Modekaufhaus eine Arbeit finden. Die Mutter eröffnet ein kleines Café mit ihrer Schwägerin und immer wieder fließen zeitliche und lokale Tatsachen aus den 1920er Jahren mit ein. Dann lernt Silly Karl Seyfried kennen. Und der Karl Seyfried heißt bei mir im Roman Seyfried, ist es eigentlich der Karl Seifang, der später das Gralglas entwickelt hat und damit eben auch sein Geld verdient hat. Da gibt es heute noch ein Museum mit diesem Glas, also mit Gläsern und Vasen und so weiter. Kann man sich noch in Dürnau angucken. Ich lese jetzt nochmal einen Text, wo der Karl Seyfried und Silly sich so ein bisschen näher kommen und kennenlernen. Schön, dass Sie meiner Einladung zum diesjährigen Neujahrsempfang wieder gefolgt sind, Fräulein Lindemann. Ich freue mich. Das sieht sehr hübsch aus, wie Sie Ihr Haar jetzt tragen. Silly hatte sich tatsächlich von ihrer Schwester Klärchen die Haare schneiden lassen und war selbst ganz glücklich mit der neuen Frisur. Ja, gefällt es Ihnen? Vielen Dank für das Kompliment, Herr Seyfried. Sie sind mir im letzten Winter schon aufgefallen. Da waren Sie mit Ihrer Schwester gekommen, nicht wahr? Erinnerte sich der Gastgeber. Ja, richtig, Herr Seyfried. Daran erinnere ich mich leider mit sehr gemischten Gefühlen. Ich muss gestehen, dass ich sehr froh bin, dass dieser Weiberheld heute nicht hier ist, sagte Silly mit einem Stirnrunzeln, das Karl Seyfried schmunzeln ließ. Tja, Sie haben sich ja schlau zur Wehr gesetzt. Der hatte es bei Ihnen nicht so leicht wie bei manch anderen Damen. Fröhlich prosteten sie sich zu. Herr Seyfried, ich möchte gerne in den nächsten Wochen mal in Ihre Werkstatt kommen. Ich brauche ein paar neue Motive. Ich habe einen Auftrag aus der Schweiz und dort ist der Sinn für Mode doch ein wenig anders als in Amerika, kam Silly nach einer Weile aufs Geschäftliche zu sprechen. Aber ja, wie schön, ich freue mich auf Sie, rief er fröhlich. Und nach einer kleinen Pause fügte er hinzu: Ich mag Frauen, die eigenständig handeln und wissen, was sie wollen oder eben gerade nicht wollen. Aber nun Schluss. Möchten Sie mit mir tanzen? Etwas verlegen nickte Silly und stellte ihr Glas zur Seite. Erst im März hatte Silly endlich Zeit für den Besuch bei Karl Seyfried in Dürnau. Sie machte sich mit dem neuen Autobus auf den Weg und freute sich, dorthin zu fahren. Silly fühlt sich immer wohler in Karl Seyfrieds Gegenwart. Sie unternehmen jetzt viel miteinander und eines Abends, nachdem Karl und Silly einen wunderbaren, fröhlichen Abend beim Tanz hatten, fragt er sie, ob sie ihn heiraten wolle. Silly tut sich schwer. Karl ist einige Jahre älter. Schließlich vertraut sie sich ihrer Freundin an und lässt sich bestätigen, was sie doch schon die ganze Zeit weiß. Sie willigt also ein. Doch ein erneutes Gespräch, das um den Hochzeitstermin geht, endet in einem Streit. Nun, was hältst du vom 27. März 1927? Da kann man den Hochzeitstag nicht so leicht vergessen, meinte Karl und schmunzelte. Und wenn wir erst verheiratet sind, brauchst du nicht mehr zu arbeiten, mein Herz. Silly schnappte nach Luft. Aber ich will doch nicht aufhören zu arbeiten, Karl, empörte sie sich. Die Stimmung war plötzlich gänzlich gekippt. Wenn die Perltaschenherstellung tatsächlich keine Zukunft mehr haben sollte, will ich doch noch nach Gmünd ins Lehrerseminar gehen, ehe ich dann nur eine Hausfrau und Mutter bin. Lehrerin zu werden war doch immer schon mein ursprünglicher Traum, rief Silly ganz aufgeregt aus. Aber du bist doch dann meine Frau. Dann hast du es nicht mehr nötig, Geld zu verdienen. Schau, ich verdiene so viel, dass wir uns ein Luxusleben leisten können. Karl war ernst geworden. Solche Diskussionen waren beide nicht gewöhnt. Dann heirate ich lieber nicht, Silly sah Karl mit funkelnden Augen an. Das musste er doch verstehen. Karl schaute auf seine Hände und war selbst überrascht über die Heftigkeit, mit der Silly ihm ihre Antworten entgegenschleuderte. Komm, lass uns heute nicht mehr weiter darüber streiten. Morgen denken wir sicher noch einmal anders darüber, sagte er zum Schluss. Doch Silly blieb stur. Du wirst mich nicht zu einer stillen, gehorsamen Hausfrau machen können, Karl. Die Zeiten haben sich geändert. Viele Frauen leben heute selbstbestimmt und haben eigene Meinungen über Leben und Schaffen.
Haben Sie sich denn reinigen können in deinem Roman?
Es gibt ein Happy End, soweit gesagt. Aber allzu viel will ich natürlich auch nicht verraten aus dem Buch. Wie ich schon sagte, den Karl Seyfried gab es wirklich, oder den Karl Seyfang. Und das Lustige ist, ich habe erst später, nachdem ich also mein Buch, also meinen Text fertig hatte, habe ich erfahren, dass der Karl Seyfang tatsächlich eine jüngere Frau hatte. Das fand ich also ganz lustig.
Aber von der Frau weißt du jetzt nichts, ob sie gearbeitet hat als Lehrerin oder einfach nur eine brave Hausfrau war und die Empfänge für ihren Mann organisiert hat.
Über die Frau weiß ich nicht, aber das ist ja häufig so gewesen. Ja. So in der Zeit waren die Männer maßgebend und die Frauen waren eben nur das Anhängsel von berühmteren oder bekannten Männern.
Ich habe ja empirische Kulturwissenschaft studiert und da ging es dann auch mal um die Hausfrauen in der damaligen Zeit, also wenn es ein bisschen ein gehobenerer Haushalt war. Und die mussten tatsächlich, das war so ein richtiges Hausmanagement, was die alles organisieren mussten, dass der Haushalt lief, das war enorm. Und sie mussten dann auch, wenn ihr Mann in der Gesellschaft war, die Gesellschaften organisieren, also wer neben wem sitzt, die Konversation aufrechterhalten und das war gar nicht so ohne.
Genau. Also man sagt ja auch häufig, die Frauen waren für K und K, also Kinder und Küche. Und das stimmt sicher auch. Also die hatten, sage ich mal, das Regiment zu Hause im Haushalt und Kindererziehung mitunter. Also da war bestimmt der Mann auch gefragt. Aber der Mann war der Repräsentant und eben auch der, der Status hatte, Geld verdiente und eben auch Bedeutung hatte. Ne?
Aber was du ja angedeutet hast, deine Protagonistin ist doch schon eine moderne Frau, die auch zu sich selber steht. Aber deine Silly hat schon auch ihr eigenes Geschäft aufgezogen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also sie hatte ja ihr Atelier, also ihre Perlstrickerei und hatte ein paar Mädels dabei sitzen. Sie hat sich also war eine kleine Unternehmerin, nur dass eben diese Manufaktur, wie ich sie jetzt mal nennen will, nicht so langlebig war. In den 30er Jahren war alles vorbei, da war die Weltwirtschaftskrise nun wirklich da angekommen, also in Deutschland, und die Verhältnisse veränderten sich. Auch politisch wurde es anders und das wissen wir ja zur Genüge. Da ging das so langsam in die nationalsozialistische Zeit. Und da hat sie eben auch diese Glasperlenindustrie, die war also dann vorbei und sie hat ja dann auch, naja, jetzt verrate ich es doch, geheiratet.
Man ahnt es. Ich meine, wenn man einen Roman liest, wo eben eine junge Frau ihr Leben meistert, dann wünscht man sich immer noch, dass sie einen Mann bekommt, der das dann auch zu würdigen weiß.
Genau.
Aber ich meine, wie sie dahin kommt, das kann man nachlesen. Eine Lektüre, die auf der einen Seite entspannend ist und ein bisschen märchenhaft, aber auf der anderen Seite auch ganz realistisch und zeitgeschichtlich. Wo man auch einiges erfahren kann, das du recherchiert hast. Sag uns doch einfach nochmal den Titel von dem Buch und wie man es bekommen kann.
Also der Titel ist Die Perlstrickerin, ist vom Oertel & Spörer Verlag gedruckt worden, ist in jeder Buchhandlung zu bekommen, ist aber auch online über autorenwelt.de zu bekommen, ist 12,95 Euro und ja, wie gesagt, es macht Spaß, das zu lesen, denke ich jetzt mal. Ich habe es eben auch wieder gern gelesen.